Eine Bezeichnung für Christen, nämlich Ahlul Kitab. Und dieses Wort bedeutet, das ist Arabisch, Volk des Buches. Und ich habe hier ein Buch in der Hand. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal zum Volk des Buches gehören werde. Ich möchte heute Abend einiges einfach erzählen, was dieses Buch in meinem Leben angerichtet hat. Und was ich mit diesem Buch, mit den Worten dieses Buches erlebt habe. Ich möchte damit beginnen, dass ich ein Wort lese aus dem Matthäus-Evangelium. Matthäus Kapitel 11, da steht, und zwar der Redende ist Jesus Christus. Matthäus 11 im Vers 28 und folgende. Kommt her zu mir alle, ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Nun, ich bin also ganz und gar nicht in der Weise aufgewachsen, dass ich eine Beziehung hatte zur Bibel. Ein bisschen schon, ich bin gebürtiger Finne und so in finnischen Häusern war es wenigstens noch bis so in die 50er, 60er Jahre hinein üblich, dass eine Bibel da war, dass man die auch ab und zu las und dass man so ein bisschen wusste, was in der Bibel steht. Aber als ich dann konfirmiert werden sollte, wir waren inzwischen in die Schweiz gezogen, da hatte ich eigentlich für mich schon entschieden, bei dieser Konfirmation, wo man ja dann gefragt wird, ob man, also irgendwie so eine Art ein Treuegelöbnis soll man ja da ablegen, ob man in Zukunft sein Leben unter der Führung Jesu Christi oder so ähnlich gestalten möchte. Nun, wir mussten damals die Antwort nicht laut geben, ich bin sehr dankbar dafür, denn sonst hätte ich wahrscheinlich einfach auch mitgelogen. Sondern wir konnten still für uns jeder selbst im Herzen antworten. Und ich habe damals für mich geantwortet, nein, das will ich nicht. Ich will mich trotzdem konfirmieren, macht einfach das Theater mit. Aber das war für mich der Abschiedstag von allem Christlichen und von allem Religiösen, wie ich dachte. Und ich habe mehrere Jahre lang weder eine Bibel noch sonst irgendeine christliche Sache, einen christlichen Anlass, irgendetwas berührt oder besucht. Nun, als ich so gegen die 20 ging, ich hatte eben mein Abitur hinter mich gebracht, da wollte ich endlich einmal die Welt kennenlernen. Ich fand, in der Schweiz ist alles viel zu genau und viel zu ordentlich und viel zu geregelt und viel zu verklemmt. Unfrei. Ich wollte frei sein. Und ich dachte, man ist dann frei, wenn man tun und lassen kann, was man will. Das denken ja viele. Und ich dachte, damit ich tun und lassen kann, was ich will, muss ich in ein Land gehen, wo man nicht so genau aufpasst, wo man nicht arbeiten muss und wo man die Dinge bekommt, die man eben genießen will. Und für mich war das damals Indien, das gelobte Land. Und schon ein oder zwei Jahre, bevor ich endlich da mich da aufmachte und dahin reiste, hatte ich mich öfters mit einem Freund getroffen und wir hatten schon in den tollsten Farben, in den buntesten Farben uns das ausgemalt, wie das sein würde. Wir stellten uns vor, irgendwo am Fuß des Himalaya, wo es ruhig ist und wo die Menschen zufrieden sind, ein Haus für uns, genügend Geld, dass wir auf einige Jahre hinaus nicht arbeiten müssen. Und vor allem, das war uns damals sehr wichtig, auch die Rauschmittel, mit denen wir damals leben mussten, meinten das Leben nicht auszuhalten ohne. Nun, das ist ein sehr schöner Traum und meistens gehen ja Träume nicht in Erfüllung. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wahrscheinlich. Schon viel geträumt, Träume gingen nicht in Erfüllung. Dieser Traum aber ging in Erfüllung, das war das Erstaunliche. Es kam der Tag, da war ich in einem Haus, in einem gemieteten Haus, das kostete fast nichts, am Fuß des Himalaya, im friedlichen Indien, Ich hatte genügend Geld, dass ich auf lange Zeit hinaus nicht arbeiten musste, und ich hatte tatsächlich auch die Rauschmittel, mit denen ich glaubte, leben zu müssen. Der Traum war in Erfüllung gegangen, ich war also der glücklichste Mensch auf Erden. Weit gefehlt das Gegenteil. Ich kann mich an wenige Perioden erinnern in meinem Leben, wo ich so unglücklich war wie dort. Ich hatte meine Träume, ja, erfüllen können. Und damit hatte ich auch alle Illusionen verloren. Ich denke, ich war damals unglücklicher als je zuvor in meinem Leben. Und dort begann ich ein bisschen nachzudenken. Jetzt habe ich eigentlich alles, was ich immer wollte. Und doch habe ich nichts von dem, was ich wollte. Ich wollte ja glücklich sein, zufrieden sein. Ich wollte den Frieden haben. Und ich habe das nicht gehabt. Und irgendwie hat es doch, vermute ich, einmal Klick gemacht, hier oben. Dass ich mir einfach sagte, in dem Fall muss ich das Ganze anders anstellen. Also so werde ich ja gar nicht glücklich und zufrieden. Ich muss das anders anstellen. Und ich habe dann in einer Nacht mit einem Mal beschlossen, so, jetzt fahre ich zurück in die Schweiz. Und was mache ich? Ich höre auf mit Drogen. Ich gehe einem anständigen, normalen, bürgerlichen Arbeit nach. Und ja, und dann heirate ich. Und ich werde einfach ein anständiger Bürger. Wahrscheinlich werde ich dann zufrieden. Ich bin dann zurückgekommen in die Schweiz, hörte auf mit Drogen, begann zu arbeiten, hatte auch Arbeit. Und an einem Tag, da stand ich auf dem Balkon unseres Hauses, ich war noch nicht einmal 21. Ja, das war im Herbst 71. Ich wurde einige Monate später 21. Stand ich da und ich habe den Tag verflucht. Der Tag, an dem ich auf die Welt kam. Und ich habe wirklich einfach mit meiner Existenz gehadert, nicht mit Gott. Ich glaubte ja gar nicht an Gott und ich wollte gar keinen Gott kennen. Einfach mit meiner Existenz. Warum muss ich sein? Warum muss ich da sein? Also mich hat niemand gefragt, ob ich in dieser Welt sein will oder nicht. Und ich fand das empörend, dass ich einfach sein muss. Ich fand das Leben eine unerträgliche Last. Und ich stand auf diesem Balkon, das war im dritten Stock dieses Hauses, und ich dachte, wenn ich nur tot sein könnte, wenn ich nur nicht existieren müsste, einfach nicht mehr sein, weg und fertig. Und hätte ich irgendwie den Mut gehabt, dann hätte ich mir das Leben genommen. Nun, es war etwas, das mich zurückhielt, eine Überlegung, nämlich die, ich dachte, ich habe äußerlich alles, was ich brauche. Meinem Körper fehlt nichts, ich bin nicht krank, ich leide keinen Mangel. Und wenn ich da hinunterspringe, dann ist mein Körper einfach fertig, wahrscheinlich kaputt. Aber ich bin ja dann noch, immer noch. Mir tut ja nicht der Körper weh, etwas anderes tut mir weh und vielleicht existiert das weiter. Auch wenn ich meinen Körper umbringe. Und diese Unsicherheit ließ mich zögern. Und in dieser Zeit, als ich wirklich nicht wusste, wie weiter und was tun, da kam ein alter Freund zu mir, der früher gleich gelebt hatte wie ich, im gleichen Lebensstil. Ich hatte ihn einige Zeit nicht gesehen, über ein Jahr. Und als er so zur Tür hereinkommt, habe ich sofort gemerkt, er ist nicht mehr gleich wie vorher, der ist anders geworden. Der hat einfach eine ganz andere Ausstrahlung, so war der früher nicht. Und er sagte, dass er angefangen hätte, die Bibel zu lesen und dass er mit Gott ein neues Leben angefangen habe. So hat er sich ausgedrückt. Und er gab mir ein neues Testament und sagte, ich soll mal da drin lesen. Und dort war ich wirklich bereit, einmal darin zu lesen. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit Interesse und aus freien Stücken in der Bibel gelesen habe. Ich dachte immer, das muss ein unerträglich langweiliges Buch sein und als wir es lesen mussten, im Religionsunterricht hat das mich unsagbar gelangweilt. Dort begann ich aber zu lesen im Neuen Testament und ich begann mit dem Matthäusevangelium und dann habe ich gelesen und weitergelesen und noch etwas weitergelesen und noch weiter gelesen und es hat mich irgendwie gepackt. Es war wirklich etwas ganz anderes, als ich bisher je gelesen und gehört hatte. Es war wirklich einfach anders, aber ich wusste nicht wie und was und warum, aber ich habe einfach weiter gelesen und dann kam ich eines Tages an diese Stelle, Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch Ruhe geben. Und diese Worte, als ich die las,
dann sind die wirklich so in mich hineingefahren. Also ich fühlte mich so unmittelbar von diesen Worten getroffen. Ich konnte mir das nicht erklären, warum. Und irgendwie hatte ich einfach die Überzeugung, ja, das stimmt, das kann man tun. Und da sagt Jesus Christus an dieser Stelle weiter, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin von Herzen demütig, ich bin sanftmütig. Und dann sagt er, mein Joch ist leicht, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Ihr werdet Ruhe finden. Und das wollte ich ja, ich wollte Ruhe finden, Frieden finden, Zufriedenheit, Erfüllung finden. Und ich sagte mir einfach, also wenn ich da wirklich Ruhe und Zufriedenheit und Erfüllung finden kann, dann will ich von Jesus lernen. Das hatte ich ja eigentlich ausgeschlossen. Damals, als ich 15 oder 16 war, hatte ich gesagt, nein, ohne Gott, ohne Jesus Christus, ohne. Ich mache selber. Und dann sagte ich, jetzt will ich einmal von ihm lernen. Und was heißt es, von ihm lernen? Von ihm lernen heißt, ja, ich sagte mir, dann muss ich einfach lesen, was er sagt. Und das, was er sagt, irgendwie befolgen, tun. Ich habe dann weitergelesen, ich kam dann bis zum Johannesevangelium, einfach immer weitergelesen. Und dann, als ich im Johannesevangelium war, da musste ich eines Tages irgendwo mich vorstellen gehen, Arbeitsstelle gewechselt, und dann musste ich vor dem Gespräch, das war in einer Stadt in St. Gallen, eine Stunde warten, bis es soweit war, ging ich ein bisschen spazieren, und dann ging ich hinein in einen Dom, das ist ein prächtiger Dom in St. Gallen. Ich dachte, das sei ein geeigneter Ort, um Bibel zu lesen. Und auf alle Fälle habe ich mich da hingesetzt, in eine Kirchenbank hingesetzt und habe weitergelesen. Im Johannesevangelium. Und während ich lese, wird mir mit einem Mal klar, Gott ist. Punkt. Mehr nicht. Gott ist. Und das hat mich so überwältigt, dass ich dort auf die Knie ging. War mir egal, ob da Leute waren oder nicht. Ich bin auf die Knie gegangen. Und ich habe nur einen kurzen Satz gesagt. O Gott, vergib. Mehr nicht. Bin dann aufgestanden, habe mich hingesetzt. Und irgendwie wusste ich, jetzt bin ich irgendwie durchgedrungen zu Gott. Jetzt bin ich Gott begegnet. Und ich wusste auch irgendwie, dass das Gebet erhört wurde. Ich wusste, Gott hat das gehört, hat das angenommen. Und ich wusste, dass er mir irgendwie vergeben hat. Nun, das ging so rasend schnell, aber irgendwie sah ich ganz kurz, wie völlig verkehrt mein ganzes Leben gewesen war. Gott ist, und ich habe gesagt, er ist nicht. Gott ist, das heißt, ihm verdanke ich alles. Und ich habe so gelebt, als ob ich selbst Gott wäre. Kann Gedanken an ihn verloren. Und ich merkte einfach, das muss verkehrt sein. Und darum sagte ich nur, Gott vergib. Nun, das war eine erste, direkte, wirkliche Begegnung mit dem lebendigen Gott. Nun, ich war damals noch in der Schweiz und dann wollte ich einfach mit diesem Gott, den ich da begegnet war, leben. Ich wollte ihn noch besser kennenlernen. Ich wollte jetzt mein Leben ganz auf Gott ausrichten. Und so habe ich weitergelesen natürlich in der Bibel, aber ich begann dann alles zu lesen, was ich irgendwie über Gott in die Hände bekam. Ich habe dann Sachen über den Hinduismus gelesen, ich habe die Reden des Buddha gelesen, ich habe angefangen, den Koran zu lesen, einfach alles, was über Gott irgendwie zu wissen und zu erfahren war. Ich war damals mit einem Freund zusammen, der hieß Peter, und den hat das auch interessiert, und dann sind wir jeweils so in die verschiedenen Kirchen der ganzen Umgebung gegangen, mal in eine katholische Kirche reingesessen, haben zugehört, mal in eine evangelische, sind da reingesessen, haben zugehört, und haben in der Bibel gelesen, miteinander darüber geredet, hinduistische Diät angefangen, eben dieses Buch von Buddha gelesen. Und irgendwie hat das mir schon geholfen, wenigstens etwas mit meinem Leben anzufangen. Und dann sagte ich mir, dass in der Schweiz ja irgendwie die Menschen viel zu materialistisch sind. Ich gehe wieder nach Indien. Dort sind die Leute geistlicher, spiritueller. Und wir hatten uns beide vorgenommen, in Indien einen Guru zu finden. Einen geistlichen Meister. Weil nach hinduistischer Auffassung kann man gar nicht irgendwie mit dem Göttlichen eins werden ohne einen Mittler, einen Meister. Man muss also jemand kennen, der selber irgendwie das völlige Gottesbewusstsein verwirklicht hat. Und in der Schule eines solchen Menschen kann man selber dahin gelangen. Und das wollten wir. Nun, wir haben auf unserer Reise mitgenommen ein Neues Testament und dann einen Koran, diese Reden des Buddha und eine Bhagavad Gita, eine hinduistische Schrift. Und wir sind dann gereist und kamen nach Pakistan und dann mussten wir in Pakistan bleiben, weil Krieg ausgebrochen war zwischen Indien und Pakistan. Und während wir reisten, auch während wir in Pakistan waren, diese Zeit habe ich oft gebetet, oh Gott, zeige du mir, wie man wirklich zu dir kommen kann. Weil ich doch nicht sicher war, ob in all diesen Büchern das Gleiche steht. Oder vielleicht ist es doch, kommt es doch aufs Gleiche heraus, welche Religion man hat. Hauptsache, man ist in seiner Sache ernst und überzeugt und aufrichtig. Ich war einfach unsicher. Ich habe gebetet, oh Gott, zeige du mir den rechten Weg. Und Gott erhört manchmal unsere Gebete auf erstaunliche Weise, diesmal durch einen Diebstahl. Das geschah später noch einmal. Durch einen Diebstahl hat Gott dieses Gebet erhört. Das geschah nämlich so, wir gingen zu zweit in die Stadt einkaufen, haben dann draußen vor der Stadt, so an einem abgelegenen Ort, wo wir dachten, da sieht niemand, unser Gepäck hingetan. Und dann wollten wir schon in die Stadt gehen. Und dann bin ich noch einmal zurückgegangen und habe so ins Gepäck reingelangt und das Neue Testament herausgeholt. Nur das, sonst nichts. Und dann gingen wir in die Stadt, kamen abends zurück und unser Gepäck war gestohlen. Da hatte ich also nur noch das Neue Testament. Und ich habe, zuerst habe ich das bedauert und habe sofort meinen Bruder in die Schweiz, nein, der war in Schweden, dahin geschrieben und ihn gebeten, er soll mir diese Bücher bitte wieder schicken. Aber nachher habe ich darüber nachgedacht und mir gesagt, vielleicht will Gott mir da etwas sagen. Und so hatte ich nur das Neue Testament und es dauerte nicht lange, da lernte ich Christen kennen in Pakistan. Und im Zusammenleben mit diesen pakistanischen Christen, da hörte ich nachher immer mehr von der biblischen Botschaft. Und ich habe dann ein ganzes Jahr lang jeden Tag in der Bibel gelesen. Ich habe sehr viel gehört von der Bibel in Gesprächen, in Verkündigungen, in Botschaften. Und da kam ganz neu dann wieder der Entschluss, doch, ich will nur Jesus nachfolgen. Nicht irgendwelche anderen Religionen, Jesus, ihm nach. Und ich war inzwischen mit einem anderen Schweizer zusammengetroffen. Das war übrigens der, der mir damals das Neue Testament gegeben hatte. Der war auch in Pakistan, hatte mich mit ihm getroffen. Wir waren zusammen bei diesen pakistanischen Christen. Und wir wollten beide wirklich Jesus Christus nachfolgen. Also haben wir gelesen, was er in seinem Wort sagt. Und wir haben dann uns angewöhnt, jeden Tag stille Zeit zu machen. Und das war so, immer der, der zuerst erwachte, hat den anderen geweckt. Und nachher, einer von uns, abwechslungsweise, nahm dann die Bibel und hat die Bibel einfach so aufgemacht. Und wo sie aufgeschlagen wurde, einfach dieses Kapitel gerade gelesen. Und eines Morgens, da haben wir aufgeschlagen und da fiel Matthäus 10 uns in die Augen. Und da haben wir Matthäus 10 gelesen. Und dort gibt Jesus Christus ganz klare, unmissverständliche Anweisungen. Und wir haben uns gesagt, das tun wir. Und wir haben das auch getan, nämlich in Matthäus 10, da sagt Jesus Christus zu seinen Jüngern, dort wo er sie aussendet, je zu zweien. Wir dachten, das ist gut, wir sind ja gerade zu zweit. Also schon mal gut. Und dann heißt es da, in diesem Zusammenhang vom Vers 9 an, verschafft euch nicht Gold, noch Silber, noch Kupfer in eure Gürtel. Also kein Geld haben. Keine Tasche auf dem Weg, noch zwei Leibröcke, noch Sandalen. Also nur ein Gewand und barfuß. Und wir haben dann folgendermaßen gehandelt, unsere Schuhe genommen, weggeworfen. Und wir haben zum Glück nur ein Gewand gehabt, sowieso. Also das konnten wir so belassen. Und dann hatten wir eine Sorge. Ich hatte 100 Dollar in Traveler Checks. Reisechecks. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir mit diesem Geld? Gut, wir gehen, wechseln das Geld zu pakistanischen Rupien. Und dann, wenn wir dann in Karachi sind, dann wechseln wir das zu 1 oder 5 Rupien Scheinen und gehen nachher durch den Markt, durch den Bazar und verteilen das Geld an die Bettler. Das sollten wir tun. Und dann gingen wir, also wir waren per Anhalter unterwegs, gingen die Nacht in eine Moschee übernachten. Ist ein guter Ort, zum Schlafen wenigstens. Man hat ein Dach über dem Kopf und da sind Matten, auf denen man liegen kann. Wir lagen also da und schliefen und als wir am Morgen erwachten, ja, da waren wir unsere Sorgen los. Ja, da waren wir wirklich unsere Sorgen los. Unser Geld war gestohlen worden. Auch unsere Pässe waren weggekommen. Wir gingen auf die Polizei und das Ganze war gefunden worden. Die Pässe bekamen wir zurück, das Geld war weg. Und wir waren froh darum. Und wir haben Gott auf den Knien dafür gedankt. Wir haben wirklich Gott gedankt, dass uns diese Last abgenommen hat. Wir wollten einfach tun, was er sagt. Und dann haben wir uns auch daran erinnert, dass der Herr hier sagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und dort, wo er hinkommt, isst und trinkt. Und wir haben uns gesagt, also wenn wir uns auf Jesus Christus, auf sein Wort verlassen, wird er uns versorgen. Auch ohne Geld. Wir nehmen einfach kein Geld an, aber wenn uns jemand zu essen gibt, das nehmen wir an. Aber wir haben versprochen, nie einem Menschen zu sagen, dass wir kein Geld haben und nichts zu essen haben. Und wir haben uns wirklich dran gehalten. Und ich kann sagen, obwohl vieles natürlich im Unverstand geschah, Gott ist unerhört treu. Und er hat uns wirklich versorgt, da haben wir Wunder erlebt. An einem Tag, da waren wir unterwegs, per Anhalter, hatten irgendwo in einem Palmenhain übernachtet, standen dann am frühen Morgen auf, sind dann ein Stück weiter gereist. Wir hatten dann kein Frühstück gehabt und dann wurde es Mittag und über die Mittagshitze haben wir auch irgendwo im Schatten gelegen. Und dann so gegen 3-4 Uhr, als man wieder einigermaßen reisen konnte, sind wir weiter marschiert und während wir so marschieren, mit einem Mal kommt ein Mann und winkt uns, kommt her. Und da sagt er, setzt euch hier hin und da war ein Tisch und an diesem Tisch 2 Teller, genau für 2 Personen, voll gedeckt, zu essen, hat uns gesagt, esst, wir haben gegessen, als wir fertig gegessen hatten, sagt er, auf Wiedersehen, macht's gut. Kein Wort gesagt. Und wir wussten einfach, Gott hat uns wieder zu essen gegeben. Und das haben wir wiederholt solche Dinge erlebt. Nun, wir merkten dann mit der Zeit, und das war dann sehr entscheidend, dass Christsein beginnt natürlich sicher damit, dass man einmal grundsätzlich Jesus Christus nachfolgen will. Aber Christsein bedeutet noch viel mehr. Und es wurde uns beiden zur Not, dass wir wohl solche äußerlichen Dinge, Gebote, barfuß gehen und so halten konnten. Aber dass wir andere Dinge, von denen Jesus Christus spricht, oder von denen sein Wort spricht, nicht halten konnten. Ich merkte zum Beispiel, dass ich in meinem Verhältnis zu meinem Freund sehr reizbar war. Oft ungeduldig, unwirsch. Und ich merkte, dass ich mich da nicht ändern kann. Und ich wusste, das ist Sünde, das ist nicht richtig. Das ist nicht so, wie unser Herr war. Und verschiedenes andere hat mir sehr zu schaffen gemacht. Und dann kam ein Tag, da haben wir uns beide entschieden, so, jetzt müssen wir uns einfach darüber klar werden, über dieses ganze Christsein, was wir tun sollen. Und da haben wir uns vorgenommen, dass wir 10 Tage fasten wollen. Das haben wir auch getan. Wir haben uns irgendwo eine Hütte aufgesucht und wir sagen uns, gut, der Herr hat 40 Tage gefastet, also 40 Tage ist vielleicht ein bisschen viel, aber wir machen 10 Tage. Und wir haben auch nichts getrunken, also ohne Trinken, ohne Essen. Nun am dritten Tag, da bin ich umgekippt, wurde ich ohnmächtig. Und dann, als ich wieder zu mir kam, hat mein Freund so gesagt, du, vielleicht sollten wir doch besser ein bisschen Wasser trinken wenigstens. Und dann haben wir also die restlichen 7 Tage, haben wir wenigstens einige Handvoll Wasser getrunken. Aber in diesen 10 Tagen, da haben wir uns vorgenommen, nur das Buch Offenbarung. Das Buch Offenbarung haben wir gelesen und die Nachfolge Christi von Thomas a Kempis. Das waren die beiden Dinge, die wir lasen. Und in diesen 10 Tagen, ich habe vom Buch der Offenbarung überhaupt nichts begriffen, wirklich nichts. Es ist ein schwieriges Buch. Aber eines habe ich gemerkt. Es gibt Ein ewiges Schicksal des Menschen, entweder in der ewigen Herrlichkeit Gottes oder in der ewigen Verdammnis. Und dieser Satz, der oft im Buch der Offenbarung wiederholt wird, wer überwindet, dem werde ich das alles schenken. Oder wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Throne zu sitzen. Wer überwindet? Und dieser Satz, wer überwindet, also der ist mir in die Knochen gefahren. Und ich wusste nicht, kann ich überwinden? Kann ich bestehen? Kann ich diesen Glauben festhalten und Jesus Christus nachfolgen, ihm treu sein bis zuletzt? Und nach diesen 10 Tagen war die Frage noch nicht beantwortet. Aber die Antwort kam bald. Wir gingen nachher wieder zu unseren pakistanischen Freunden und in einer Nacht, ich war die ganze Zeit schon wach gewesen, bin ich aufgestanden, auf dem Feld hinausgegangen und mit einem Mal wurde mir alles klar. Alles, was ich schon gelesen hatte in der Bibel, gehört hatte, und gerade das Letzte, was mich so beschäftigt hatte, wer überwindet, wurde mir klar, dass Jesus Christus einmal gesagt hat, in der Welt hatte Angst, aber hab keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Er hat überwunden. Und dann begriff ich, ja, dass ich das ja gar nicht kann, das tun, was Gott vom Menschen verlangt. Ich kann das gar nicht Jesus Christus nachfolgen. Und darum, weil ich das nicht kann, auch darum musste er für mich in den Tod gehen. Er starb für meine Sünden und für meine ganze Unfähigkeit, überhaupt etwas Gutes zu tun. Ich bin dann dort auf einem Feld, auf die Knie gegangen, und da habe ich Jesus Christus in dieser Nacht gebeten, dass er doch mein Leben in seine Hand nehmen möchte. Dass er mich in seine Hand nehmen möchte, mich führen möchte, dass er in mein Leben kommen möchte, damit er mich führen kann. Du allein kannst überwinden, ich kann es nicht. Und an diesem Tag, das war irgendwann im Januar 1973, bin ich ein Kind Gottes geworden. Dort ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, in mein Leben gekommen. Und von dem Tag an wusste ich, ich habe ewiges Leben. Es dauerte nicht lange, da hörte ich eine Bibelstunde von einem Amerikaner, das war in Indien dann, und er sprach über Heilsgewissheit. 5 Punkte zur Heilsgewissheit. Seitdem habe ich nie mehr daran gezweifelt, dass ein Kind Gottes ewiges Leben hat. Hat. Punkt. Und diese völlige Gewissheit des ewigen Lebens hat mir dann auch eine große Freudigkeit gegeben, von Anfang an diesen großen Herrn, diesen Retter zu bezeugen. Und ich kann das wirklich bezeugen, ich konnte das vielen sagen, ich kam zu Jesus Christus, er gab mir Ruhe, er gab mir Frieden. Und ich habe damals in Pakistan, dann in Indien, in Bangladesch mit Hunderten, mit Tausenden, besonders von Moslems gesprochen, auch mit Hindus gesprochen, und ich durfte es auch erleben, bei einigen Moslems, dass sie zum Glauben kamen. Dass sie auch das erlebten, dass Jesus Christus Ruhe gibt, Frieden gibt, ewiges Leben gibt. Ich bin nachher dann in die Schweiz zurückgekehrt, nach einem etwa 2,5-jährigen Aufenthalt in Indien. Inzwischen bin ich verheiratet, ich wohne in Arbon am Bodensee, wir haben 4 Kinder. Ja, so viel zu einer Person, so viel zu meinen Erlebnissen mit dem Wort Gottes. Vielleicht können wir eine kurze Pause machen.